Ich will heute mit einem Bild anfangen. Das Bild hat meine Tochter, die Noemi, gemalt. Die ist leider heute krank. Die kann leider nicht da sein. Ich will das mal erklären. Von links nach rechts links, das ist meine Frau, die Tabea. Und das ist Baby im Bauch. Ihr seht das Baby im Bauch, ne? Also als der Yoshi noch nicht geboren war. Daneben steht die Noemi und die hat ihre Puppe im Arm. Und daneben, man sieht es an den Haaren, steht der Papa. Das bin ich. Es ist übrigens auf all den Bildern so, die sie zurzeit malt. Mama und Noemi und Yoshi haben entweder eine Glatze oder wenn dann so ganz schöne nach Haare so nach oben, ja, so Strich für Strich. Aber der Papa hat immer so, wo sie das wohl her hat. Und dann hat sie sich gedacht, naja, das Baby ist ja nicht im Bauch geblieben. Also ganz rechts ist das Krankenhaus. Und links neben dem Krankenhaus ist die Mama, die das Baby da bekommt. Genau. Also ich habe gedacht, ich fange heute damit an, weil Familie zu haben, Familie zu sein, ist was unglaublich Schönes. Und ich muss sagen, ich habe am Donnerstag, als ich die Zeitung gelesen habe und die Schicksalsschläge vom Robert Enke gelesen habe, habe ich geweint, weil es mir verdammt wehgetan hat, was der Mann durchgemacht hat. Und ich habe gedacht, es ist klar, dass er daran zerbrochen ist. Das ist verständlich. Ich meine, was hätte ich getan, wenn meine Tochter mit 2 Jahren gestorben wäre? Wo wäre ich dann jetzt? Was würde passieren, wenn mein Sohn, der Yoshi, sterben würde? Umso dankbarer werde ich für das, was Gott mir mit meiner Familie geschenkt hat. Und ich wünschte, jeder Mensch wäre so beschenkt und so glücklich, wie ich mit meiner Familie. Natürlich gibt es auch Menschen, die glücklich sind, ohne Familie zu haben, ohne Partner, ohne Kinder. Die Frage ist, glaube ich, was ich aus dem mache, was ich habe. Also wie ich das Leben annehme, was ich habe. Also wie zufrieden ich mit dem bin oder wie befriedet ich mit dem bin, was meins ist. Es gibt nämlich auch Menschen, die zutiefst unglücklich sind mit ihrer Familie. Viele Familien brechen auseinander. Und ich frage mich auch, wie kann das sein? Wie kann Familie auseinanderbrennen? Schaut euch das Bild an. Wie kann man sowas zerbrechen lassen? Einige meiner Freunde, die ungefähr zur selben Zeit geheiratet haben wie ich, sind mittlerweile geschieden. Und ich denke mir, wie viel geht dabei kaputt? Wie viel ist dabei kaputt gegangen? Wie viele Kinderherzen sind zerbrochen mit den Herzen ihrer Eltern? Und warum? Auf so eine Frage gibt es natürlich keine einfache, pauschale Antwort. Aber eine Sache spielt immer eine Rolle. Und darum geht's heute. Das ist Schuld. Früher haben die Menschen von Sünde geredet. In der Bibel steht oft dieses ältere Wort Sünde, Schuld, Sünde. Das ist die Ursache, warum so viel auf dieser Welt kaputt geht. Und es geht heute um Schuld. Wir haben ja gerade diese Themenreihe von den Propheten. Und der Untertitel heißt, was die Message der Propheten für uns heute bedeutet. Also die Message der Propheten für uns, was sie für uns zu sagen hat. Und ich habe immer wieder bei den letzten Malen gesagt, dass Propheten ganz oft ethische Dinge ansprechen. Also Dinge, die richtig sind und Dinge, die falsch sind. Und wo der Gegensatz zwischen dem Falschen und dem Richtigen liegt. Und das ist genau das, worum es geht, wenn ich über Schuld rede. Und ich will zu dem Thema Schuld eine Story erzählen. Deswegen heißt auch heute die Church Zone Nathan und die Affäre. Eigentlich war das gar nicht die Affäre vom Nathan, aber er hatte damit zu tun. Die Story fängt damit an, dass ein Mann, der zunächst unbedeutender Viehhirte war, also Schafhirte oder so, die mächtigste Position im Volk einnimmt und zum König gekrönt wird. Wie gesagt, dieser David, so hieß der, eigentlich ein Viehhirte, aber dann durchlief er eine atemberaubende Karriere, bis er dann zum König ernannt wurde. Und weil er aus einem einfachen Volk stammte, also vom einfachen Volk stammte, also weil er daherkam, kannte er die Menschen und war ein sehr volksnaher König. Er war beliebt bei den Menschen, bei den Bürgern. In seiner Außen- und Innenpolitik sind ihm ganz viele Dinge von Anfang an gut gelungen. Er hat das geschafft, was seinem Vorgänger nicht geglückt ist. Und er war bekannt als ein König, der Gott verehrt, der eine gute Beziehung zu Gott hat. Er hatte Ausstrahlung, er hatte Charisma, einen guten Ruf, war wohlhabend, eine große Familie. Also wie damals üblich hatte er nicht nur eine Frau, sondern mehrere Frauen. Ich weiß nicht, ob wir das heute wieder einführen sollten, lieber nicht. Mir ist eine genug, ich meine, ich freue mich ja. Ja, man muss auch dran arbeiten an Beziehungen. Ich weiß nicht, wie der das damals gemacht hat. Er hatte mindestens 10 Frauen und die hat er alle rechtmäßig geheiratet. Das war also damals legal, das war okay. Und dann eines Frühlings zog seine Armee in den Krieg, aber diesmal blieb der König zu Hause. Er war gewöhnlich immer mitgezogen in den Krieg als Heerführer, aber diesmal hat er einfach seinen obersten Generalen alles anvertraut und hat sie alleine in den Krieg geschickt. Natürlich ließ er sich ständig regelmäßig von dem, was da an der Front los ist, berichten, keine Frage. Und in diesem Frühling war es, dass er nach einem Mittagsschlaf, nach einer Mittagssiesta auf der Dachterrasse auf- und abflanierte und seinen Blick so über die Dächer der Hauptstadt gleiten ließ. Und da sah er auf dem Dach eines benachbarten Gebäudes eine Frau. Sie verbrachte gerade auch ihren Nachmittag dort und sie badete dort. Ich weiß nicht, ob sie sich unbeobachtet gefühlt hat oder ob sie mit der Absicht dort ein Bad nahm, wo sie wusste, dass der König sie sehen kann. Es war eine schöne Frau und sie ging dem David, dem König, nicht mehr aus dem Kopf. Und er wollte wissen, wer diese Frau ist. Und er ließ seine Angestellten Informationen über diese Frau einholen. Und er bekam dann raus, es war die Ehefrau eines Soldaten von ihm. Sie hieß Bathseba. Und damit wusste er, sie war gerade alleine zu Hause. Und mit diesem Wissen ließ er sie ins Schloss holen und lud sie ein, ihm Gesellschaft zu leisten. Erst ein Smalltalk, dann etwas tiefere Gespräche, eine Berührung, ein Kuss. Und irgendwann war es mit den beiden dann geschehen, sodass sie miteinander Sex hatten. Und am Morgen ging die Bathseba dann wieder nach Hause. Nach ein paar Wochen merkte Bathseba, dass sie vom König schwanger geworden war und ließ ihm das mitteilen. Das war natürlich dem König eigentlich nicht so recht, damit hat er nicht gerechnet, weil er war ja ein frommer Mann und er war als solcher geschätzt. Was wäre, wenn das Volk erfahren würde, dass er mit einer verheirateten Frau fremdgegangen ist? Also ließ der König den Mann von Bathseba, dem Uriah, so hieß er, von der Front kommen. David ließ sich erstmal von diesem Uriah einen ganz ausführlichen Bericht von der Front geben, wie dort die Lage ist. Und nachdem er so ein intensives Gespräch mit ihm hatte, hat er gesagt, so jetzt gebe ich dir Sonderurlaub, du kannst nach Hause gehen, genieß die Zeit, ich wünsche dir einfach eine gute Zeit und in ein paar Tagen schicke ich dann wieder an die Front. Dummerweise ging der Uriah aber nicht nach Hause, er schlief bei dem Wachposten der königlichen Leibgarde. Seine Antwort war, oder sein Argument, meine Kameraden und selbst mein Oberst, die Offiziere müssen draußen in Zelten übernachten, selbst das heilige Zelt, also das Heiligtum der Juden, ist in einem Zelt. Wie kann ich dann nach Hause gehen und mich mit meiner Frau vergnügen, mir gut gehen lassen zu Hause? Das geht ja nicht. Der König lud daraufhin den Uriah zu sich zum Abendessen ein. Er zechte mit ihm ein bisschen, bis der Uriah recht betrunken war. Und dann schickte er ihn wieder nach Hause, aber trotz guten Zuredens des Königs ging er auch im betrunkenen Zustand nicht nach Hause, sondern vorne bei der Leibwache hat er übernachtet. Daraufhin schrieb David einen Brief an seinen Heerführer an der Front mit dem Befehl, Uriah dort einzusetzen, wo der heftigste Kampf ist, wo die heftigsten Gefechte sind, und den Zusatzbefehl, Uriah im Kampf keine Deckung zu geben, alleine zu lassen, so dass er dabei ums Leben kommt. Dieser Brief wurde versiegelt und dem Uriah mit an die Front gegeben. Das heißt, Uriah brachte sein Todesurteil mit an die Front. Und wenig Tage später bekam dann der König David die Nachricht überbracht, dass einige Soldaten, unter ihnen auch der Uriah, im Krieg für ihr Volk und für ihren König gefallen waren. Und als die Frau vom Uriah das mitbekommen hat, hat sie getrauert. Sie hat eine Totenklage gehalten. Sie ging in Trauerkleidung so lange, wie es damals üblich war. Und als diese Trauerzeit zu Ende war, kam der König wieder auf sie zu und machte ihr einen Heiratsantrag. Und so wurde Bathseba Davids rechtmäßige Ehefrau. Und für David war die Sache damit geklärt. Er freute sich auf sein Kind, er freute sich auf seine neue Frau. Aber eines Tages kam Nathan zum König, der damalige Prophet, also der Mann, der im Volk Israel im Namen und Auftrag Gottes zu den Menschen geredet hat. Und als er beim König war, sagte er zu ihm, ich muss dir mal was erzählen. Also der Nathan hatte freien Zugang zum König, weil war sozusagen der Vermittler zwischen Gott und dem König. Er hat gesagt, ich muss dir mal was erzählen. Und der David sagt, okay. Er sagt, ein armer Mann lebte mit einem reichen Mann in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme besaß nichts außer ein kleines Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll, zog es zusammen mit den Kindern groß. Es durfte sogar von seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für den Mann wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinen Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten, aber er brachte es nicht übers Herz, eines seiner Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen das einzige Lamm weg, was er hatte, und bereitete es für den Besucher als Essen zu. Als der David das hörte, wurde er zornig. Und er sprang auf und brauste auf und sagt, so wahr Gott lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Und dem Armen soll er 4 von seinen Lämmern geben für das eine, was er rücksichtslos weggenommen hat. Da schaut Nathan den David in die Augen und sagt zu ihm, du König, du bist der Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als dein Vorgänger Saul dich umbringen wollte. Den ganzen Reichtum von Saul, auch seine Frauen habe ich dir gegeben, ganz Israel in Juda gehört dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, ich würde dir sogar noch mehr schenken. Warum missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder, weil du hast ihn in den Kampf geschickt. Du hast ihn dort einsetzen lassen, wo er im Kampf gegen die Ammoniter fallen wird. Und schon vorher hast du dich von mir abgewandt und Uriah die Frau weggenommen. Darum sage ich dir, soll von nun an in jeder Generation einige deiner Nachkommen einen grausamen Tod erleiden. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stützen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen, sodass es alle sehen können. An diesem Punkt ist der David zusammengebrochen. Wie Schuppen fällt es ihm von Augen, ich bin schuldig. Ich habe mir vorher selber das Todesurteil gesprochen, als ich gesagt habe, dieser Mann hat das Todesurteil verdient. In dem Bericht, wo diese Geschichte drin steht, steht nur, dass er kurz gesagt hat, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das ist nur so ein kurzer Satz, aber eigentlich muss da viel mehr gewesen sein, was da passiert ist. Dem David war das Tod ernst. Er wusste, ich bin schuldig. Und in dem Buch der Psalmen, was auch in der Bibel steht, da ist uns ein ganzes Lied übermittelt, was der David in dieser Situation geschrieben hat, um Gott um Vergebung zu bitten. Wo er klar bekennt, ich bin vor dir Gott schuldig, ich brauche dich, dass du mir das wegnimmst, was ich falsch gemacht habe. Und auf dieses Schuldbekenntnis hin sagt Nathan den König, okay, Gott der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Tat spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn, darum muss dein Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Das ist also diese Story von Nathan und die Affäre. Und uns ist, glaube ich, allen klar, dass das, was der David getan hat, nicht okay war. Auch als König. Ich meine, das mit dem Fremdgehen ist für uns vielleicht nicht so das Problem. Vermutlich war die Frau einsam. Wer weiß, wie gut oder schlecht die Ehe gelaufen ist. Ich meine, wenn der Mann im Sonderurlaub schon nicht nach Hause kommt, also und dann ein attraktiver König. Ich glaube, die allermeisten Menschen wären da schwach geworden. Fremdgehen ist für uns in unserer Gesellschaft nicht so das Problem. Aber das mit dem Auftragsmord schon. Also mit dem Staatsoberhaupt würde sich jetzt die Justiz befassen bei uns in der Gesellschaft. Ich meine, natürlich war das, um es deutlich zu sagen, was der David gemacht hat, scheiße. Keine Frage. Aber warum, habe ich mich gefragt, muss Gott jetzt so reagieren? Warum so krass? Warum so eine krasse Strafe? Dass er sagt, erstens, aus jeder Generation sollen Nachkommen grausam sterben. Dann sagt er, ein Verwandter Davids, ein Verwandter von dir, wird mit deinen Frauen fremdgehen, so dass es alle mitbekommen. Und dann sagt er, das Kind, das du mit Bathseba bekommen hast, das muss sterben. Warum ist Gott so krass? Übrigens ist das alles ein paar Jahre später gekommen. Das heißt, das mit dem Kind ist sehr schnell passiert. Sein eigener Sohn Absalom hat, um seine Macht zu beweisen, einige Frauen seines Vaters vergewaltigt, um zu zeigen, dass er mächtiger ist. Und wie gesagt, das Baby, was geboren wurde von der Bathseba, das stirbt wenige Tage nach der Geburt. Warum ist Gott so krass? Ich meine, das hört sich für uns wie so eine willkürliche Strafe an. Ich meine, unsere Justiz hätte niemals so krass eine Strafe verhängt. Warum Gott? Ich glaube, die Antwort ist, so wie ich es am Anfang gesagt habe, Schuld. Schuld, Sünde bringt Konsequenzen. Ich will versuchen, das zu erklären. Gott hat ja die Welt erfunden. Und als er die Welt erfunden hat, hat er sich gedacht, da gehört Schuld nicht rein. Also so wie in ein Dieselfahrzeug kein Benzin reingehört und Benzin einen Dieselmotor kaputt macht, so macht Schuld unsere Welt kaputt. Schuld ist alles das, was Gott in das System von unserer Welt nicht hineinhaben will. Also diese Welt sollte eine gute Welt sein, von Liebe, von Harmonie, von Gemeinschaft bestimmt. Alles Böse wird so eine Welt kaputt machen. Alles Böse, Destruktive ist Schuld. Und manche Dinge, die für diese Welt destruktiv und böse sind, scheinen für uns aufgeklärte Menschen gar nicht so böse. Also deswegen haben wir auch nicht so das Problem mit dem Fremdgehen. Wir denken uns, mei, das passiert ja heute ständig. Und wenn die beiden sich lieben, manchmal funktionieren Ehen halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann ist halt, meine Güte, ein Seitensprung, was soll's? Für Gott ist es anders. Er hat die Welt ohne Seitensprung erfunden und ohne andere böse Dinge, die die Welt kaputt machen. Und es ist Schuld vor Gott, Schuld vor Menschen. Hier in dem Text wird was Merkwürdiges gesagt. Vielleicht ist das aufgefallen, also als ich es erzählt habe, habe ich es auch gesagt. Der David hört von diesem Nathan die Worte Gottes und Gott sagt, was du David heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag passieren. Also quasi, Gott sagt, ich strafe dich. Ich werde dich dafür strafen. Und ich denke schon ziemlich lang darüber nach, wie wir das verstehen konnten. Ist Gott jemand, der irgendwie so willkürlich straft, so, du hast es böse gemacht, deswegen mache ich dir das und das. Ich habe da vor ein paar Tagen mit einem guten Freund geredet, der Doktor der Theologie ist, der Dozent ist. Und er hat mir bestätigt, es geht nicht um dieses Willkürliche, was wir so raushören. Ich glaube, das hat mit unserer heutigen Welt zu tun, dass wir das so raushören. Es geht vielmehr um Konsequenz. In dieser Welt, die Gott erfunden hat, bringt ein Seitensprung negative, destruktive Konsequenzen, selbst wenn wir die erstmal gar nicht sehen. Weil Gott Sex und Intimität für eine feste Beziehung, eine dauerhafte Bindung, eine Ehe erfunden hat, deswegen macht Fremdgehen das kaputt. Die Konsequenz des Fremdgehens ist natürlich nicht immer so krass wie beim David, keine Frage. Aber manchmal schon. Und ich weiß vorher nicht, wie krass die Konsequenz ist. Es ist auch nicht so ein kausales Prinzip. Beim Fremdgehen gibt es immer die und die Strafe. Nein. Schuld ist eigentlich so, dass es so eine negative Eigendynamik entwickelt und mit sich, mit in den Sog Dinge kaputt macht, mit reinreißt in den Strudel. Ich meine, manch ein Mann oder eine Frau hat Selbstmord begangen, weil der Ehepartner fremdgegangen ist. Weil die Schuld des anderen die Seele kaputt gemacht hat. Das passiert nicht immer, aber manchmal passiert das. Ich habe mir gedacht, ich erzähle noch ein paar Beispiele aus unserer Gesellschaft, wo das so ist, wo Schuld kaputt macht. Nicht, weil Gott ein strafender Gott ist, sondern weil es in das System nicht reinpasst. Weil es Diesel für einen Benzinmotor oder Benzin für einen Dieselmotor ist. Zum Beispiel die Notlüge. Die Notlüge vor dem besten Freund. Und dann macht sie diese beste Freundschaft kaputt, dass der andere mir nicht mehr vertraut. Schon millionenmal passiert. Habe ich auch schon erlebt. Wie ich damit eine Freundschaft kaputt gemacht habe. Oder Eltern, die lieblos und kalt, distanziert ihre Kinder behandeln. Und bei manchen ist es so, dass dann aus der Tochter eine Drogensüchtige wird oder aus dem Sohn ein Krimineller. Oder ein Beispiel, was wir alle kennen, wahrscheinlich aus der Nachbarschaft. Eine Familie, wo der Vater Alkoholiker ist. Und der Sohn, der genau weiß, dass es scheiße ist, dass es alles kaputt macht, fängt als Jugendlicher auch an zu saufen. Oder ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, die allermeisten Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen, wurden selber als Kind missbraucht. In kleinen und großen Dingen ist das so. Schuld, auch wenn es für uns nicht böse oder schlimm aussieht, wenn Gott es als Schuld definiert, dann macht uns Menschen und das kaputt und unsere Welt das kaputt. Und dabei ist es eben, ich habe es schon mal gesagt, nicht immer so ein kausaler Zusammenhang wie Vater Alkoholiker und der Sohn auch Alkoholiker. Aber Schuld hat eben eine destruktive Eigendynamik, die man oft gar nicht sieht, die unterschwellig passiert. So ist Schuld. So destruktiv ist Lüge, Lieblosigkeit, Untreue, Hass, Neid, Eifersucht, Stehlen, Egoismus, Streit. Das frisst wie ein Krebsgeschwür um sich in unserer Welt und zerstört wie ein Fluch Beziehungen und das menschliche Miteinander. Warum erzähle ich das? Ich habe ja in den letzten Church Songs betont, wie sehr Gott uns liebt. Er will uns aus diesem Schuldzusammenhang rausreißen. Er setzt alles ein, um uns Schuld und Sünde wegzunehmen, uns davon zu befreien. Er will die Wunden heilen, die Schuld anderer Menschen oder auch unsere eigene Schuld in uns selber gerissen hat. Gott will unser menschliches Herz verändern, dass wir aufhören, uns und andere Menschen kaputt zu machen. Aber er kann uns davon nur befreien, wenn wir selber das wollen, das zulassen. Ich selber muss so wie der David eingestehen, ich bin schuldig. Das sind Dinge falsch in meinem Leben. Ich möchte mich verändern, sonst werde ich mich nicht verändern. Gott vergewaltigt uns nicht. Gott zwingt uns das nicht auf. Ich muss sagen, ich will, dass du mich veränderst. Der David hat ja, ich habe es vorher gesagt, so ein Lied geschrieben, in dem er Gott um Vergebung bittet. Und da sagt er, gegen dich, Gott, habe ich gesündigt. Wir können das gerade mal mitlesen. Gegen dich habe ich gesündigt. Gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Du bist im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Urteil wird sich als wahr erweisen. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Beim Glauben geht's, wie schon so oft gesagt, nicht um Do's and Don'ts, um Dinge, die ich tun muss und Dinge, die ich nicht tun darf. Es geht um eine Beziehung. Und auch in einer Beziehung gibt es Dinge, die gut und die böse sind. Das ist nicht, ich muss das tun, weil, sondern weil es eine Beziehung ist. Es gibt Dinge, die gut sind, die förderlich sind, die aufbauen und es gibt Dinge, die negativ sind. Und Glauben heißt, eine Beziehung zu Gott zu haben, in der ich ihn immer wieder frage, hey, sag du mir, wie du die Welt siehst, wie du mich siehst, wie du das erfunden hast. Was ist das von dem, was ich tue? Was ist gut? Was ist schlecht? Bring mir doch bei, was positiv ist, was negativ ist. Bring mir bei, wie ich leben soll, wie ich mich verändern soll. Und das kann man nicht hier irgendwie predigen. Das kann man nicht irgendwie jemanden aufdrücken, sondern muss jeder selber einfach Schritte tun und sagen, Gott, ich will wissen, was richtig ist und was falsch ist. Und deswegen liegen auf den Tischen solche kleinen Zettel und da steht dann oben immer drauf, was Gott zu zum Beispiel Lüge denkt. Und dann ist so eine Bibelstelle, also quasi nur die Angabe, wo die Bibelstelle steht. Und ich möchte euch herausfordern, euch die Dinge zu nehmen von diesen Zetteln, die euch ansprechen, weil ihr wisst, oh, da habe ich ein Problem mit. Und dass ihr dann zu Hause euch Zeit nehmt, diese Bibelstelle zu lesen. Nicht nur einmal, immer wieder. Um mitzubekommen, wie Gott darüber denkt. Und wie er will, dass wir leben. Unten ist ein Druckfehler drauf. Ich habe das, wie man das so macht, einmal geschrieben und dann tausendmal kopiert. Das muss heißen, keine Bibel zur Hand oder zu Hand. Dann könnt ihr auch im Internet natürlich nachlesen in dieser Online-Bible oder genau, jetzt einfach mal 3 Minuten, wo jeder sich den Zettel raussuchen kann, den er möchte. Falls es zu wenig Zettel gibt, also ihr könnt nachher noch an den anderen Tischen suchen. Ihr könnt mir aber auch eine E-Mail schreiben, dass ich euch den Zettel, den ihr haben wollt, zuschicke. Aber ich mache euch ganz viel Mut. Nehmt so einen Zettel mit. Vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei. Und beschäftigt euch damit, weil es geht darum, das heißt Glaube, rauszufinden, Gott, wie möchtest du mich verändern? Und wie gesagt, ich mache dir Mut, gerade den Zettel zu nehmen, der am unangenehmsten für dich ist. Den muss man ja nicht zeigen. Also den kannst du ja schnell wegstecken. Weil Gott möchte uns gerade in den Bereichen, wo es uns verdammt schwer fällt, uns zu verändern, da will er uns oft verändern und uns ganz neu machen. Und das ist nicht einfach. Ich habe vorher gesagt, manchmal brauchen wir Gott, uns zu helfen bei den Dingen in dieser Welt, die wir nicht auf die Reihe kriegen. Bei der Prayer Zone habe ich das gedacht. Und deswegen mache ich das jetzt, dass ich bete, dass ich Gott sage, lass mich an dem arbeiten, was jetzt heute dran ist, was wichtig ist, wo du mich verändern willst. Gott, danke, dass du, dass wir dir nicht egal sind. Dass du dich um uns kümmerst. Dass, ich meine, du hättest dem David sagen können, hey, vergiss es einfach. Aber du hast diesen Nathan zu ihm geschickt, weil dir der David wichtig war. Du wolltest ihn verändern. Und ich glaube, du willst uns alle verändern. Ich hoffe mal, dass noch keiner von uns jemanden umgebracht hat und das auch nie tun wird. Aber wir haben andere Dinge, wo wir Fehler haben, wo wir falsch sind, wo wir schuldig werden. Gott, diese Zettel, ich bitte dich, dass sie uns ermutigen, herausfordern, erstmal zu fragen, was willst du, wie willst du das haben? Und dass wir dann diese Schritte tun im Alltag, uns zu verändern. Und ich glaube, wenn wir das wollen, wirst du es in uns tun, dann wirst du uns helfen, dass wir uns verändern können. Danke, dass die Bibel sehr ehrlich ist und dass da solche Stories drin stehen, dass da nichts beschönigt wird. Und es eigentlich die Hauptaussage der Bibel ist, du gehst uns Menschen nach, um uns zu verändern, um uns zurückzuholen. So wie den David. Mach das bei jedem, der heute hier ist. Fang bei mir an. Amen.